HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Man muss mal ab und zu verreisen. Und
wer glaubst du, wissen Sie, was ich nie wieder mache? Das ist Tourismus. Aber jetzt nicht ich alleine, sondern noch mit die Masse von allen anderen mit dabei.
Man muss mal ab und zu verreisen.
Wenn mich jemand fragt, was das typische Geräusch meiner Straße ist, dann muss ich sagen, der Lärm der Rollkoffer auf dem Pflaster ab 6 Uhr morgens.
Auf der Straße wird man als erstes von einer Horde Touristen auf Fahrrädern überfahren. Auf dem Markt kann man keinen Fisch mehr kaufen, weil Dutzende japanische Fotografen da gerade knipsen.
Und da war mir klar, da gehe ich schon mal nicht hin.
Man muss mal ab und zu verreisen.
Dubrovnik, dort sind die Verantwortlichen so weit, dass sie die Zahl der Gäste beschränken werden. Ähnlich sieht es aus für Venedig.
I want to be able to go there.
Ich möchte gern oft dorthin fahren, aber ich sollte nicht im Sommer dort leben. Denn von Ende April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober macht es mich wütend, mich durch die Massen schieben zu müssen.
Man muss mal ab und zu verreisen.
Die Stadt läuft Gefahr, ihren Charme zu verlieren. Dabei ist es gerade der, der die Touristen angezogen hat.
Die Stimmung ist sehr schlecht. Die Insel verträgt natürlich nicht diese extreme Saison, wenn das Wasser rationiert wird, damit die Touristen noch duschen können.
Und irgendwann war ich, so wie die ganze Insel, voll bis unter Dach.
Im vergangenen Jahr hat Venedig zum ersten Mal Straßen für Touristen gesperrt. Und jetzt kommt ein Eintrittsgeld für die Stadt. Ein eher hilfloser Versuch, den Zustrom der Touristen zu bändigen. Das haben die USA mit ihren großen Attraktionen deutlich besser gemacht. Zum Beispiel in ihrem Grand Canyon Nationalpark, der heute 100 Jahre alt wird. Die Besucherströme sind knallhart reguliert. Wenn es voll ist, kommt keiner mehr rein. Overtourism, so das Fachwort der Branche, kann nur stattfinden, wo nichts geregelt ist und die Instagram-Lemminge machen können, was sie wollen, nämlich das millionste Selfie an der gleichen Stelle. Vor der Sagrada Familia in Barcelona, vor Schloss Neuschwanstein, vor dem Dachstein, am Seeufer in Hallstatt, auf der Stradun in Dubrovnik, auf der Rialto-Brücke in Venedig. Überall da und an noch viel mehr Stellen der Welt rührt sich jetzt zunehmend Widerstand. Die Besuchten wollen nicht mehr heimgesucht werden, nicht von diesen Massen. Der Tourismus zerstört, was er sucht, indem er es findet. Das schrieb schon 1958 der weitsichtige Hans Magnus Enzensberger. Wie recht er hatte, sehen wir heute an sämtlichen Hotspots der weltweiten Urlaubsbewegung. Nächste Woche wird für die wieder heftig geworben werden. Nächste Woche tobt die weltgrößte Touristikmesse in Berlin. Diese Woche reden wir schon mal darüber, wie man die Auswüchse begrenzen könnte. Abgelaufen, die Grenze des Massentourismus, der Tag in HR2 Kultur. Fangen wir mal in Barcelona an. Die katalanische Kapitale ist auch eine Hauptstadt des Tourismus. Und immer mehr ihrer Bewohner haben genau davon die Nase voll. Marc Dugge und Oliver Neuroth haben dort zum Thema Tourismus recherchiert.
Die Rambla ist in Barcelona so etwas wie das Epizentrum des Tourismus. Zehntausende Urlauber schieben sich mit Flipflops und Rollkoffern über die breite Promenade. Zu den klassischen Barcelona-Urlaubern kommen zusätzlich immer mehr Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, die einen Tagesstopp in der katalanischen Metropole machen.
Doch viele Einwohner von Barcelona wollen nicht länger zusehen, wie der Massentourismus ihre Stadt überrollt. Sie sagen, die Rambla gehört uns, wie der Rest der Innenstadt auch. Vor etwa anderthalb Jahren gehen die Anwohner des Zentrums zum ersten Mal gegen die Urlauberflut auf die Straße. Eine Gruppe von etwa 100 Menschen. Die Demonstranten strecken Touristen auf der Rambla Plakate entgegen. Mit Sätzen wie "Gebt uns unsere Stadt zurück" oder "Der Tourismus tötet Barcelona". Rodolfo und Minerva sagen,
diese Stadt entwickelt sich zu einem Freizeitpark des Kommerz und verliert ihre kulturelle und künstlerische Seele.
Hier ist alles voller Touristen. Sie vertreiben uns regelrecht. Wir kämpfen zum Beispiel für unser Recht auf bezahlbaren Wohnraum.
Bei den meisten Urlaubern sorgen solche Aktionen für Kopfschütteln. Zum Beispiel bei diesem Touristen aus Deutschland.
Hier an der Rambla, das ist nun mal die Flaniermeile hier in Barcelona, in Nordspanien. Und da muss man einfach mit den Leuten leben, die hier das Geld herbringen.
Andere dagegen können die Einheimischen verstehen. Dieser Urlauber sagt, ein Limit, eine Balance müsse her.
They have to find a balance. It's a question about balance, I think.
Die Touristenflut bringt Ada Colau in eine schwierige Situation. Die Bürgermeisterin von Barcelona will einerseits, dass die Bewohner der Stadt ein zufriedenes Leben haben. Andererseits darf sie die Urlauber nicht verschrecken, was Gastronomen und Hoteliers gegen die Politikerin aufbringen würde. In einem Fernsehinterview brachte es Colau einmal so auf den Punkt.
Tourismus ist eigentlich eine gute Sache. Alle wollen eine weltbürgerliche, offene Stadt. Solche Orte möchten Urlauber besuchen. In unserem Fall ist das aber außer Kontrolle geraten. In Barcelona herrscht Massentourismus. Darunter leiden vor allem die Viertel in der Innenstadt. Und das ist schlecht für alle.
Die Stadtverwaltung hat vor ein paar Monaten eine Umfrage unter den Einwohnern zum Massentourismus gestartet. Jeder Zweite wünscht sich demnach ein Urlauberlimit. Eine Idee von Bürgermeisterin Colau könnte den Tourismus tatsächlich spürbar eingrenzen.
Die Stadt hat beschlossen, dass im Zentrum keine Hotels mehr gebaut werden dürfen. Mehr noch, selbst wenn ein altes Hotel schließt, darf kein neues mehr einziehen. 33 konkrete Bauprojekte in Barcelona sind damit gestoppt. Die Zahl der angebotenen Hotelzimmer dürfte mittelfristig also deutlich sinken, ihre Preise dagegen weiter steigen. Aber das ist ganz im Interesse der linken Bürgermeisterin. Sie will vor allem den Billigtourismus aus der Stadt verbannen. Qualitätstouristen sollen bleiben dürfen.
Die Besucher möchten eine echte Stadt erleben. Eine Stadt, die freundlich zu ihren Einwohnern ist, mit niedrigen Mieten, mit Leben in den einzelnen Vierteln und eine Stadt, die freundlich zu Gästen ist. Deshalb müssen wir zusehen, dass die Hotelbranche nicht weiter wächst, genauso wie die illegale Vermietung von Wohnungen.
Und wir springen zu der europäischen Touristenstadt, zu der historischen Attraktion, die jeder Europatourist gesehen haben muss. Die Stadt, in die nicht nur George Clooney zum Heiraten fährt, Venedig. Seit vielen Jahren in Venedig lebt die Schriftstellerin und Publizistin Petra Reschi. Guten Tag.
Hallo.
Werden Sie eigentlich als Einwohnerin mitgezählt, wenn es um die 53.000 geht, die überhaupt noch in der Stadt wohnen?
Ja, doch, das werde ich schon. Ja, Gott sei Dank. Immerhin, ja, ich bin noch eine mehr dann.
Mhm. Okay, Sie wohnen in einem alten Palazzo an einem kleinen Kanal. Ist das ein normales Wohnhaus? Das heißt, die Frage geht in Richtung, haben Sie Nachbarn, die Sie seit Jahren kennen, oder wechselnde Nachbarn in den Ferienwohnungen nebenan?
Also bei uns ist das so, dass wir eigentlich letztlich die Einzigen sind, die dieses Haus, diesen Palazzo kontinuierlich bewohnen. Und das war immer schon so. Die wurden erst als Ferienwohnungen gekauft von Römern oder Veronesen oder sonst von jemandem oder einem Amerikaner. Und dann haben sich die Leute meistens schnell gelangweilt, war dann irgendwie zu umständlich, nach Venedig zu kommen. Und dann tauchte irgendwann mal dieses wunderbare Geschäftsmodell Airbnb auf. Und seitdem sind also alle Wohnungen außer unserer eben werden vermietet, was für uns irgendwie extrem unangenehm ist, weil also nicht nur wegen des Geräusches der Rollenkoffer, sondern weil wir ständig eben halt fremde Menschen hier auf den Fluren sehen, die auch nicht wissen, wie es in Venedig mit dem Abfall funktioniert und ich weiß nicht. Also man fühlt sich da so ein bisschen schon als überrollt eben auch zu Hause, selbst im eigenen Haus.
Womit wir bei einem der Probleme wären, wir haben es ja eben schon aus Barcelona gehört, Airbnb ist ein großes Problem, verdrängt die Einwohner. Ist das in Venedig auch so?
Das ist das größte Problem hier in Venedig. Also ich habe mal gesagt, irgendwie, dass Airbnb irgendwie erfolgreicher war als die Pestepidemie im 17. Jahrhundert. Also hat mehr Venezianer irgendwie aus der Stadt vertrieben, weil natürlich irgendwie die Gewinnspanne, das wird ja ganz niedrig gesteuert. Also Airbnb hier, die Leute, die per Airbnb vermieten, können also einen großen Gewinn mitmachen und viele haben sogar ihre Arbeit aufgegeben und ihre Wohnungen dann von nur noch per Airbnb vermietet. Und nie, und jemand, also eine junge Familie beispielsweise mit Kindern, ist komplett komplett unmöglich, in Venedig eine Wohnung zu finden. Und das löst bei mir zumindest irgendwie auch aus. Also ich appelliere dann immer an die Leute, die nach Venedig kommen, und doch bitte in ein Hotel gehen, denn wenn die bei Airbnb eine Wohnung mieten, dann unterstützen wir, dass eben halt den Venezianern der Wohnraum weggenommen wird.
Sind diese Wohnungen eigentlich legal vermietet? Es gibt ja angemeldete Ferienwohnungen, wo man dann auch eine Kurtaxe bezahlt in Venedig und so weiter. Diese Wohnungen bei Ihnen auch?
Ja, und bei uns ist irgendwie in dem Haus scheinbar schon, ja, Das ist aber unterschiedlich auch, wie das im Einzelnen gehandhabt wird. Das wird dann ein bisschen mal kontrolliert, aber die haben auch gar nicht genug Leute, um das alles zu kontrollieren. Die sind so unfassbar. Ich weiß nicht, ich kann es kaum erzählen, wie viele Wohnungen hier bei Airbnb vermietet werden. Und das ist wirklich explodiert. Und die haben einfach nicht mal genügend Ordnungshüter, also vom Ordnungsamt wird das dann in den Gemälde, um zu kontrollieren, ob das jetzt alles legal ist.
Funktioniert Ihre Stadt eigentlich noch als Stadt oder ist sie so eine Art musealer Hotelbetrieb?
Also ich lebe jetzt schon so lange hier, deswegen kann ich das ganz gut beurteilen, dass in den letzten 30 Jahren, also praktisch so lange wie ich hier lebe, das einzige Ziel der Stadtverwaltung von Venedig war, die letzten Venezianer zu vertreiben, weil die natürlich irgendwo Hindernisse sind in diesem Freizeitpark, um das Ganze als Freizeitpark zu betreiben. Und jetzt sind wir eben halt nur noch 53.000 pro Jahr verlieren wegen Venedig 1.000 Einwohner, die sich nicht mehr leisten können, in Venedig zu wohnen. Und dadurch wird das natürlich aber auch für die Touristen in einer gewissen Weise auch uninteressant, sage ich mal. Denn dadurch sieht man eben halt nichts mehr von dem venezianischen Leben, was man ja eigentlich auch gerne mitkriegt, wenn man Venedig besucht. Und nicht nur eben halt einen Ferienpark sehen will.
Aber die Bürger, die noch da sind, Frau Reske, die sind doch eigentlich ziemlich engagiert für ihre Stadt. Also wir hören zum Beispiel immer wieder von dieser Bürgerinitiative, die sich gegen die Einfahrt der Kreuzfahrtschiffe durch den Kanal Giudecca oder auch am Markusplatz vorbei wehrt. Ja. Die ist ja immer lauter geworden in den letzten Jahren. Also eigentlich gibt es doch aktive Bürger.
Wenn man bedenkt, dass wir nur noch 53.000 Einwohner hier in Venedig sind und dann kommen ungefähr so fast 30 Bürgerinitiativen da drauf, dann sind die Venezianer sehr wohl sehr engagiert. Und anders als der Bürgermeister behauptet, keineswegs tot, sondern irgendwie noch sehr aktiv. Aber das Schlimmste für Venedig ist eben halt, dass es wird der als Großraum Venedig verwaltet und da sind wir eine kleine renitente Minderheit. Also wir werden überstimmt von den Festlandsbewohnern, das sind 200.000 und da wird die Politik, da kommen die Stimmen her. Da sind solche Leute wie diesen Bürgermeister hier wählen, der so eine Art Mini-Trump ist, ein Unternehmer, der sehr viel Geld gemacht hat und auch weiter Geld machen möchte und deswegen auch überhaupt nur Bürgermeister hier ist und im Übrigen auch gar nicht in Venedig wohnt, wie überhaupt niemand aus der Stadtverwaltung, aus dem Stadtrat, sondern das sind alles Festlandsleute, die...
Das heißt, Mestre regiert eigentlich Venedig.
Ja, Mestre oder noch viel schlimmer, wie Mogliano Veneto oder JVD.
Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, Venedig ist tot. War das so böse auch gemeint?
Naja, Venedig ist tot in dem Sinne von, wir versuchen natürlich irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, weil eine Stadt lebt natürlich irgendwie von ihren Einwohnern, von ihrem Sozialleben und da ist es eben immer weniger geworden. Also wenn ich in den Restaurants bin, höre ich kaum noch Italienisch, geschweige denn Venezianisch. Auch früher war das ganz anders, man hörte auf den Straßen viel mehr Venezianisch, aber sie wurden eben halt mehr und mehr vertrieben und das ist das Ziel, erklärte eben Ziel auch gewesen, politisches Ziel auch leider, dieser Stadtpolitik, die hier betrieben wurde. Und wenn man bedenkt, dass eine Stadt wie Venedig, die von 20 Millionen Touristen, ach Quatsch, was erzähle ich, 20 Millionen, sind 30 Millionen Touristen pro Jahr heimgesucht wird, ja. Und wir haben dann könnte man ja annehmen, dass hier mindestens irgendwie, weiß ich nicht, 20 Tourismusexperten daran arbeiten würden, wie man diese Ströme irgendwie organisieren kann. Und wir haben ja nur eine einzige Gemeinde, Stadträtin, die zuständig ist für Tourismus und Kultur und die gerne nach China fährt, um dann weitere Touristen zu werben. Also da haben wir ein kleines Problem.
Petra Reske aus Venedig, recht herzlichen Dank. Wir kehren noch einmal zurück nach Barcelona, wo die Stadt, anders als in Venedig, tatsächlich etwas tut. Um eine Ferienwohnung in Barcelona anbieten zu können, braucht man eine Lizenz und die bekommt man nicht mehr. Neue Hotels, haben wir schon gehört, werden ebenfalls nicht mehr genehmigt in der Innenstadt. Auch deshalb gibt es viele illegale Ferienwohnungen, die über Airbnb, da ist es wieder, und ähnliche Portale vermietet werden. Und um die zu finden, hat die Stadt jetzt eine Spezialeinheit gegründet.
Das Lagezentrum ist nicht leicht zu finden. Es liegt versteckt im Busbahnhof von Barcelona. In dem Großraumbüro sitzen junge Menschen vor Bildschirmen. Darauf verschiedene Buchungsseiten im Internet. Mitarbeiter Walter.
Hier haben wir jetzt eine Wohnung. Jetzt schaue ich mir das Angebot genauer an und ob sie die Nummer ihrer Lizenz angeben.
Die nötige Lizenz, um die Wohnung an Touristen zu vermieten, hat vermutlich nur die Hälfte der Anbieter. Walter vergleicht die Wohnungsfotos auf der Website mit Satellitenaufnahmen der Straße. Auf welches Gebäude schaut die Wohnung? Ist sie wahrscheinlich im zweiten Stock oder im dritten? Walter macht sich Notizen. zieht sich eine Signalweste an, holt seine Kollegin Maria José und geht mit ihr vor die Tür.
Wir gehen jetzt durch das Viertel und suchen neue Touristenwohnungen. Und zwar, indem wir einfach mit den Nachbarn reden.
An einem Hauseingang bleibt Walter stehen und fragt einen älteren Herrn, ob hier Touristenwohnungen seien.
Die sind hier überall, ein Desaster.
Walter zückt sein Smartphone. In einer App kann er überprüfen, ob die Touristenwohnungen gemeldet sind. Der Rentner klagt unterdessen sein Leid. Er erzählt von dem, was sich hier in den Nachbarwohnungen abspielt, von denen er längst nicht mehr die Eigentümer kennt. Einmal gab es so viel Lärm, erzählt er, dass ein Anwohner die Polizei rief.
Die Polizei hat dann aus der Wohnung 20 Leute rausgeholt, alle nackt. Denen wurde noch nicht mal Gelegenheit gegeben, sich anzuziehen. Auf die Straße, hieß es, komplett nackt. Die Männer wie die Frauen.
Viele Menschen erzählen solche Geschichten in Barcelona. Immerhin, seit Zivilinspektoren wie Walter und Maria José die Straßen durchkämmen, ist die Zahl der entdeckten illegalen Wohnungen deutlich gestiegen. Im Stadtteil Barceloneta gäbe es aktuell mindestens 800, sagt Manel Martinez. Er ist der Chef eines Nachbarschaftsvereins, der gegen die illegale Ferienvermietung kämpft. Jede 10. Wohnung in dem Viertel am Strand werde somit zweckentfremdet, rechnet Manel vor. Hat sich die Lage immerhin etwas entspannt, seitdem die Stadt genauer kontrolliert?
Leider nicht, meint Manel. Die Branche habe sich sogar noch professionalisiert. Investoren würden gleich ganze Wohnblocks aufkaufen und die einzelnen Apartments an Urlauber vergeben. Ein Riesengeschäft. Der Nachbarschaftsverein beobachtet, dass sich vor allem Sauftouristen in solche Wohnungen einquartieren. Eine Klientel, die nachts laute Partys feiert und sich auf der Straße gerne mal daneben benimmt, sagt Manel.
Ein Vorstoß des Nachbarschaftsvereins von Barceloneta zusammen mit einigen Hotels der Stadt hat kaum etwas bewirkt. Die Plakatkampagne hieß Hotelzimmer für Touristen, Wohnungen für Nachbarn. Hoffnung macht den Gegnern der illegalen Ferienvermietung in Barcelona die Tatsache, dass die Stadtverwaltung die Sanktionen heraufgesetzt hat. Wer eine illegale Touristenwohnung betreibt und erwischt wird, der muss bis zu 60.000 Euro zahlen.
Oliver Neuroth und Marc Dugewan, das aus Barcelona. Abgelaufen, die Grenzen des Massentourismus, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Was jetzt folgt, stammt aus dem Buch Ich bleib in der Stadt und verreise. Die Stadt heißt Wien und der Autor heißt Oskar Eichinger, eigentlich ein österreichischer Jazzpianist, weshalb auch die Musik von ihm kommt.
Ich gehe. Wandern ist mir suspekt, obwohl ich als bekennender Schubertianer dem Wandern in ambivalenter Weise innig zugetan bin. Aber da ist etwas anderes gemeint, das nichts mit dem Wandern meiner Kindheit und Jugend zu tun hat. Mit Wandertagen, Wanderausrüstung, Pfadfindern und Jungschar. Mit dem verkrampft lustigen Absingen von Wanderliedern in Berghütten. Mit den morgendlich prustenden Kaltwasserwaschritualen von ältlichen Männern am Gemeinschaftsbecken. Dem omnipräsenten Grüß dich auf alpinen Wegen und dem gefährlichen Bergheil an Gipfelkreuzen. Ja, ich besitze Wanderschuhe und verwende sie dort, wo sie vonnöten sind. Ich liebe Wanderkarten, am meisten diejenigen, die die Topographie trocken in gutem Maßstab wiedergeben und sich als Blatt des Amtes für Eich- und Vermessungswesen tarnen. Ich gehe auch auf markierten Wanderwegen, um nicht in die Irre zu gehen, und trotzdem möchte ich nicht wandern, sondern einfach nur gehen. Ich war lange Zeit der Ansicht, Gehen um des Gehens willen sei nur in der Natur oder zumindest in naturnahen Zonen wie etwa in Parks angebracht. Gehen in Ortschaften und Städten habe dagegen immer einem bestimmten Zweck zu dienen, wie etwa dem Einkaufen, dem Arbeiten, dem Studieren oder wenigstens dem Hunde ausführen. Höchstens am Abend könne man sich ein wenig flanieren gönnen, um den beschwerlichen Arbeitstag angenehm ausklingen zu lassen. In der Stadt einfach so zu gehen, ohne bestimmte Absicht, fand ich lächerlich. Und wenn ich es trotzdem tat, schämte ich mich ein wenig und hatte es dann besonders eilig und wollte besonders geschäftig wirken, nur um den eigentlichen Zweck meines Tuns zu verbergen, nämlich keinen zu haben. Womöglich besitzen manche Leute nur deswegen einen Hund, um ihrem Bedürfnis nach sinnlosem Gehen perfekt getarnt folgen zu können. Und wer weiß, wie viele Ziele in der Stadt vorgeschützt werden, nur um absichtslos gehen zu können.
Oskar Eichinger, Fortsetzung folgt. Abgelaufen, die Grenzen des Massentourismus, der Tag in HR2 Kultur.
Europas Metropolen sind immer noch eine Reise wert. Historische Sehenswürdigkeiten, gleichzeitig ein breites Shopping- und Freizeitangebot. Diese Mischung macht Europas Städte zu Tourismusmagneten, sagt der World Travel Monitor. Diese jährlich erscheinende Studie untersucht das Reise- und Tourismusverhalten in über 60 Ländern und deckt damit nach eigener Aussage über 90% der weltweiten Reisebewegungen ab. Tatsächlich wird rund um die Welt so viel gereist wie noch nie. 1,3 Milliarden Menschen reisen regelmäßig. Schon bald wird jeder fünfte Erdbewohner andere Länder oder sogar Kontinente besucht haben. Das ist ein Zeichen für wachsenden Wohlstand, aber auch für sinkende Reisekosten. Ein Platz im Billigflieger muss clever gebucht nicht mehr kosten als eine Pizza und ein Bier. Zudem sinkt auch langsam wieder die Angst vor Terroranschlägen, gerade für europäische Reiseziele. Europa ist aber nicht nur wichtigstes Ziel, sondern gleichzeitig auch wichtigste Quelle der weltweiten Tourismusströme. Sowohl innerhalb wie außerhalb Europas gilt, am beliebtesten sind immer noch Städtereisen. Dieses Segment auf dem Tourismusmarkt wächst so rasant, dass sich die Zahl der Städtereisen in den letzten 10 Jahren vervierfacht hat. Allein 2017 haben Städtereisen ein Plus von 17% erlebt, Tendenz steigend. Dabei ergibt sich jetzt aber ein kleines mathematisches Problem. Zwar nimmt die Zahl der Städtetouristen ständig zu, die Zahl der zur Verfügung stehenden Reiseziele bleibt aber gleich. Und das sorgt für jenen Effekt, den man im Fachjargon Overtourism nennt. Einfach ausgedrückt, die beliebten Touristenzentren sind hoffnungslos überfüllt. Weil dieses Problem immer akuter wird, widmet der World Travel Monitor dem Overtourism inzwischen eine eigene Umfrage. Mit verblüffendem Ergebnis. Zwar gibt ein Viertel der Befragten an, ihr jeweiliges Reiseziel sei ganz klar überfüllt gewesen. Allerdings empfanden nur 9% dieses Touristengedränge als unangenehm oder gar störend. Die überwiegende Mehrheit konnte sich offensichtlich auch amüsieren, obwohl man ständig anderen Touristen auf die Füße trat. Die Städte, die vom Overtourism am stärksten betroffen sind, liegen übrigens nicht in Europa. Die Liste wird angeführt von Mexiko-Stadt und Shanghai. In Europa ballen sich die Touristikströme am stärksten in Venedig, Istanbul, Amsterdam und Florenz. Das unangefochten beliebteste Reiseland weltweit ist seit Jahren übrigens Spanien, gefolgt von den USA und auf Platz 3 Deutschland.
Thorsten Schweinhardt über den boomenden Tourismusmarkt, bei dem die Städtereisen den stärksten Boom erleben. Professor Jürgen Schmude, Wirtschaftsgeograf und Tourismusforscher an der Ludwigs- und Maximilians-Universität in München. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Das Fachwort haben wir jetzt schon mehrfach gehört, das das Phänomen der Touristenansammlungen, der riesigen Massen an bestimmten Orten benennt, Overtourism. Paracelsus hat gesagt, er hat nicht Touristen gemeint, die Dosis macht das Gift. Ab wann werden die Touristen von den gern gesehenen Besuchern, die Geld in eine Region bringen, zur Plage, die man loswerden möchte?
Ja, die Frage, die Sie stellen, ist nach dieser magischen Zahl, die jeder gerne haben möchte, ab der die Zahl der Touristen zu groß wird. Diese Zahl zu berechnen ist eigentlich nicht möglich und es hängt auch ganz stark von der Perspektive ab. Denn Overtourism hat ganz unterschiedliche Dimensionen. Das kann eine ökonomische Dimension sein, so wie wir das in den Beiträgen zuvor gehört haben, dass durch Airbnb oder andere Anbieter die Lebenshaltungskosten für den Wohnungsmarkt steigen. Mhm. Das kann aber auch die sogenannte perzeptuelle Dimension sein. Das heißt, die schiere Anzahl an Touristen ist für Touristen, wir haben gehört, nur 9% empfinden so, aber insbesondere für die einheimische Bevölkerung zu viel. Oder aber es ist die ökologische Dimension. Das heißt, wir haben so starke Eingriffe in den Landschaftshaushalt, in die Städte, dass die Infrastruktur leidet.
Es gibt inzwischen ja rabiate Tourismusgegner, vor allem in den Städten, wie eben auch gehört, der Städtetourismus boomt. boomt. Es sind schon Reisebusse angegriffen worden, übrigens auch in Barcelona. Touristen raus Plakate gibt es nicht nur in Barcelona. Was ist da aus dem Ruder gelaufen? Ist das nur ein falsches Management oder gibt es gar keins vielleicht?
Ja, zumindest ist dieses Problem lange Zeit unterschätzt worden. Das hat auch damit zu tun, dass der Erfolg der Touristiker immer an der schieren Zahl der Übernachtungen oder der Ankünfte bemessen wird. Das heißt, die Quantität war eigentlich wichtiger als die Qualität. Mhm. Und die Destinationen haben versucht, einfach so viel wie möglich Touristen anzuziehen. Jetzt merkt man, das schafft Probleme und versucht umzuswitchen auf einen qualitativen Tourismus, also sprich weniger Touristen, die vielleicht mehr Geld als pro Kopf dort lassen. Aber dieses Umswitchen ist natürlich ganz schwierig.
Ich glaube, das wird auch ein bisschen, hintertrieben von einem Internetphänomen. Zumindest stellt sich das mir als Internetphänomen dar. Ich habe das vorhin die Instagram-Lemminge genannt. Also all die vielen, die alle nochmal ein Selfie an genau der Stelle machen wollen, wo es Millionen vor ihnen auch schon gemacht haben und ins Netz gestellt haben.
Ja, das ist, Sie haben das Lemming-Effekt genannt. Wir würden das den Nachahmungseffekt nennen. Ich will natürlich genau in Paris den Eiffelturm sehen. Ich will in Berlin das Brandenburger Tor sehen. Und in Venedig will ich auf dem Markusplatz stehen, genau wie alle anderen auch. Und das ist insbesondere für die Touristen, die zum ersten Mal in diese Destination kommen, der Attraktionspunkt. Und dieses Verhalten können wir seit Jahren, seit Jahrzehnten beobachten. Und dieses Verhalten werden wir auch nicht so einfach ändern können. Von daher ist es sehr schwierig, Konzepte zu entwickeln, die die Touristenströme stärker lenken, sowohl im Raum als auch zeitlich. Also das Problem würde ja schon entschärft, wenn es gelingt, die Touristen übers Jahr gleichmäßiger zu verteilen.
Ja, nun haben wir gehört, dass Venedig Eintritt nehmen will, was eher nichts bringen wird, nehme ich mal an. Was macht denn eine überlaufene Destination, wenn sie nun überlaufen ist? Kann sie sich dagegen irgendwie wehren? Wie kriegt sie das denn hin, dass sie die Touristen anders verteilt? Also ich war vor kurzem in der Toskana, in einem der Orte, in denen Slow Food erfunden worden ist oder sich etabliert hat. Und da gibt es eine Slow Travel Bewegung. Die lassen jetzt keinen Reisebus mehr rein. Die Leute müssen dann latschen. Und das heißt, es kommen weniger Busse.
Ich kann es natürlich versuchen, über Restriktionen zu machen. Das ist so der letzte Ausweg. Und Restriktionen kann ich einmal über den Preis steuern. Dann laufe ich aber Gefahr, dass Reisen wieder zu einem elitären Gut wird, so wie wir das im 18. und 19. Jahrhundert.
Ja, wo nur die Reichen reisen konnten, ja.
Genau. Mhm. Das kann nicht erstrebenswert sein. Ich kann das natürlich machen, indem ich Restriktionen für bestimmte Verkehrsmittel, Kreuzfahrtschiffe, Reisebusse und Ähnliches ausspreche, um den Zugang einfach zu erschweren. Ich kann es aber auch versuchen, wie das beispielsweise Stadt Berlin versucht, 1B-Lagen attraktiver zu machen, gerade für Wiederholungsbesucher, die halt den Reichstag und das Brandenburger Tor schon gesehen haben, damit die nicht auch nochmal die Hotspots überlaufen. Aber das große Problem, das wir haben, ist, dass jede Destination andere Rahmenbedingungen hat, sodass wir nicht dieses Patentrezept haben, das wir auf jede Destination anwenden können.
Professor Jürgen Schmudel, Wirtschaftsgeograf und Tourismusforscher in München. Recht herzlichen Dank. Wir hören uns später nochmal wieder. Weiter geht es mit Oskar Eichingers Reisen in der Stadt.
Was mir also vorschwebte, war eine Art von Ausflug, ohne die Stadt verlassen zu müssen. Eine Fahrt ins Blaue für ein paar Stunden, mitten in der Stadt. Also die Stadt als Landschaft zu begreifen, die man auf abertausenden Wegen durchstreifen, in der man seine eigenen Markierungen setzen, aber nach Lust und Laune von diesen auch jederzeit wieder abweichen kann. Und ich begann zu begreifen, dass ich die auf sozusagen echten Wanderwegen von mir so geschätzten und gerne aufgesuchten Schutzhütten und Buschenschenken nicht zu vermissen brauchte. Die Stadt ja geradezu übersät war von Gaststätten jeglicher Art, die ich jederzeit zu Zielen und Stützpunkten meiner Streifzüge erklären konnte. Denn eines war mir bei meinen Gehversuchen längst klar geworden. Das völlig absichtslose sich treiben lassen wollte mir doch nicht so recht gelingen. Auch wenn ich ohne jegliche Absicht losging, begann sich immer eine Art von Ziel oder Zwischenstation vor meinem inneren Auge zu materialisieren, dem ich dann willig und freudig zusteuerte. So überzog ich den Stadtplan im Laufe der Jahre mit einem immer dichter werdenden Netz aus Wegen und Zielen, aus denen ich je nach innerer Gestimmtheit wählen konnte. Es gab trübe und helle, volkstümliche und elegante, winterliche und sommerliche Routen, deren Ziele die vorherrschende Stimmung vertiefen, aber auch konterkarieren konnten. Hatte ich etwa zu viel an imperial vornehmer Innenstadtluft aufgesaugt, verschaffte mir der Besuch eines einfachen Vorstadtgasthauses Erleichterung, drückte die triste Atmosphäre endloser Zinskasernenstraßenzüge zu sehr aufs Gemüt, konnte ich mich von der geschäftig scheppernden Klangkulisse eines eleganten Kaffeehauses wieder aufrichten lassen.
Abgelaufen, die Grenzen des Massentourismus, das Thema im Tag heute in H2 Kultur. Und wir hören uns jetzt mal an, wie man Besucherströme reguliert. Heute wird der Grand Canyon National Park in den USA 100 Jahre alt. Und das bedeutet auch 100 Jahre Regulierung der Besucherströme.
Der Grand Canyon Nationalpark ist eine der größten Attraktionen der USA. Mehr als 6 Millionen Besucher zählt der Park jedes Jahr. Wer den Canyon hinabsteigt, erlebt 5 verschiedene Vegetationszonen, von den Tannen- und Fichtenwäldern am Rand bis zum Fluss am Grund der Schlucht. Ein einzigartiges Naturschauspiel. Dass der Grand Canyon heute ein Nationalpark ist, gilt vor allem als Verdienst des 26. Präsidenten der USA, Theodore Roosevelt. 1903 bereiste der republikanische Präsident die Region und warb dafür, dort die Natur zu schützen. 5 Jahre später, 1908, erklärte Roosevelt den Grand Canyon zum nationalen Monument. Nationalpark wurde die Schlucht erst 1919. Am 26. Februar unterschrieb der damalige US-Präsident Woodrow Wilson das vom Kongress verabschiedete Gesetz. Seit 100 Jahren nun bedeutet das, die Natur steht unter Schutz. Darum kümmert sich der Nationalparkservice der US-Regierung. Der Verkehr ist beschränkt, Gebäude können nicht einfach so errichtet werden. Für den Naturschutz war die Gründung des Parks ein entscheidender Schritt. Schließlich gab es damals wie heute große wirtschaftliche Interessen, vor allem an den Bodenschätzen der Region, etwa Kupfer und Uran. Dass der Tourismus am Grand Canyon Einzug erhielt, hing vor allem damit zusammen, dass die Schlucht schon ab 1901 mit der Eisenbahn erreichbar war. Die Strecke ist bis heute in Betrieb. Sie beginnt in der Westernstadt Williams, etwa 100 Kilometer entfernt vom südlichen Rand der Schlucht. Ein Unterhalter geht durch den Zug und sorgt mit seiner Fiddle für den passenden Sound. Make some noise, we're partying. Es ist eine romantische Vorstellung des Wilden Westens, die auf der Fahrt durch die Weiten Arizonas vermittelt wird. Kein Gedanke daran, dass die Landschaft, die am Fenster vorbeirauscht, über Jahrhunderte allein das Zuhause der Ureinwohner Amerikas war, dass die unterschiedlichen Stämme rund um den Grand Canyon blutig bekämpft und enteignet wurden. Östlich des Grand Canyons, etwa 1,5 Stunden entfernt, liegt Munkopi. Der Ort ist eine Exklave, die zum Stammesreservat der Hopi gehört. Der Gouverneur von Lower Munkopi, Leroy Sumatskuku, berichtet, dass die Arbeitslosenquote in seinem Dorf mehr als 65% betrage. Depression, Alkohol und Drogenkonsum seien große Probleme. Die Hopi kämpfen ums Überleben.
Unsere heiligen Stätten werden mehr und mehr kommerzialisiert und der Klimawandel schreitet voran. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwie überleben. Wir tun uns schwer. Es gibt da die Welt, wie sie sein sollte, und es gibt die Realität, die Welt der Kommerzialisierung.
Die Vermarktung des Grand Canyon wird weitergehen, touristisch wie industriell. Neue Attraktionen sind geplant und das Interesse der Wirtschaft an den Ressourcen wächst. Der Nationalpark steht vor der Frage, wie viele Besucher sich mit einem gesunden Naturschutz noch vertragen. Der 100. Geburtstag des Parks mahnt, innezuhalten und sich daran zu erinnern, warum der Grand Canyon diesen Status überhaupt trägt. Zum Schutz der Natur.
Bis heute hat er das immerhin geschafft. Sebastian Schreiber war das über den Nationalpark Grand Canyon, der heute 100 Jahre alt geworden ist. Arne Gudde ist Slow Travel Coach, erreichbar über das Internetportal langsamreisen.de und dieser Name ist Programm. Guten Tag, Herr Gudde.
Ja, guten Tag.
Zunächst einmal zum Unterschied zwischen dem, was Sie propagieren und dem, was normale Touristiker machen. Üblicherweise verkaufen Touristiker Destinationen, also Ziele, nicht Reisen. Sie jedenfalls bieten Beratung fürs Reisen an. Ist das etwas grundsätzlich anderes?
Es ist insofern etwas grundsätzlich anderes, als dass die Reise nicht erst in der Destination beginnt, sondern spätestens bereits beim Verlassen der eigenen Haustür oder sogar noch viel früher in dem Moment, in dem ich mich für die Reise entscheide.
Also bei der Planung sozusagen?
Bei der Planung oder sogar noch viel früher, dann in dem Moment, wenn ich das erste Mal einen inneren Ruf verspüre, etwas zu ändern, etwas Neues zu erleben.
Zu Ihnen kommen Menschen, die eine Reise planen, also eine Bewegung durch Landschaft. Es geht dabei vermutlich weniger um die Überwindung der Zwischenräume zwischen Abreise und Ankunft, so wie das bei einem normalen Urlauber geht, der ja an ein Ziel will.
Genau. Es gibt durchaus auch wenige, aber auch welche, die zum Beispiel das Frachtschiff verwenden, um den Atlantik zu überqueren, nur um von A nach B zu kommen. Dann sind es häufig Leute, die den Weg wählen, aus zum Beispiel um CO2-Reduktionen. Aber im Großen und Ganzen geht es in den Menschen darum, die Nähe zur Natur, die Nähe zu sich selber wieder zu gewinnen. Einfach, und dafür bietet sich die Geschwindigkeit dieser Reiseform sehr stark an.
Deshalb Slow Travel, dass ich mir mehr Zeit nehme für die Strecke, die ich durchreise? Oder ist das auch ein Qualitätssiegel wie Slow Food, das sich gegen Fast Food positioniert? Also gegen das Fliegen in dem Fall?
Definitiv beides. Gerade wenn ich langsam reise oder langsamer genieße, wie beispielsweise bei Slow Food, dann gebe ich mir auch die Möglichkeit beim Reisen sehr viel mehr wahrzunehmen. Es gibt diesen schönen Spruch von Khalil Gibran, Schildkröten können von der Straße mehr erzählen als Hasen, beschreibt die Qualität dieser Form des Reisens sehr gut.
Muss es dann die Weltreise sein oder kann das auch der Fernwanderweg in Deutschland sein, durch den Harz beispielsweise?
Absolut. Das hängt von jeweiligen Fall ab. Ja, was tatsächlich, wo der Reisende gerade steht in seinem Leben, genauso wie eine Städtereise für jemanden, der sehr schnell in seinem Beruf, in seinem Alltag unterwegs ist, vielleicht sehr kontraproduktiv sein kann, im Gegensatz zum Beispiel zu einem Yoga-Retreat.
Also Sie würden, wenn jemand zu Ihnen kommt und sagt, ich möchte Urlaub machen und dabei reisen, würden Sie sagen, das müssen Sie eigentlich voneinander trennen oder geht das zusammen?
Grundsätzlich trenne ich es scharf voneinander. Ja, das eine ist Urlaub, da geht es eher um Erholung. Beim Reisen, da geht es eher darum, etwas zu lernen über die Welt und über mich selbst. Aber Reisen an sich hat natürlich auch Aspekte des Urlaubs in sich. Sprich, es soll mich erholen, ich möchte einen Tapetenwechsel haben. Ja, es gibt da schon, also Urlaub ist nicht gleich Reisen, aber Reisen kann durchaus Urlaubsaspekte beinhalten.
Und ist das nicht eigentlich eine Bewegung? Ich meine, es gibt doch immer mehr Menschen, die sich aufs Fahrrad setzen statt ins Flugzeug. Oder ist das nur meine Wahrnehmung?
Nee, also ich teile diese Wahrnehmung. Ich habe auch den Eindruck, dass die Menschen immer mehr neue Wege suchen, um, ich sag's mal, sich selber näher zu kommen. Mhm. Ja, gerade wenn wir immer auf Reisen gehen, wollen wir ja irgendetwas erleben. Entweder sind es Naturerlebnisse, besondere Entdeckungen oder Begegnungen. Aber letztendlich geht es immer ein Wechselspiel mit mir selber. Also im Grunde genommen geht es immer wieder um mich selbst. Wo möchte ich hin?
Ja. Mhm. Und wenn Sie jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ich kann mich am besten im Sport selbst fühlen lernen oder selbst fühlen, würden Sie dann sagen, dann mach Rafting oder Canyoning oder irgend so eine von diesen modernen Tourismusformen, wo du dich verausgabst und die Natur als Klettergerüst benutzt?
Es kann sein, ja, das muss man wirklich vom jeweiligen Fall abhängig machen, denn es kann durchaus auch sein, dass diese Person seinen Gewohnheitsmuster nachgeht. Aber manchen Menschen kann es durchaus helfen, je nachdem, was man erleben möchte, erfahren möchte, aus seiner Komfortzone herauszutreten und vielleicht etwas ganz Neues zu machen. Mhm. Ja, wenn ein Mensch aber in Bewegung sein muss, dann ist natürlich sicherlich etwas Aktiveres vielleicht ratsamer.
Arne Gude, der Slow Travel Coach. Recht herzlichen Dank. Abgelaufen. Die Grenzen des Massentourismus, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Oskar Eichingers Reisen durch Wien ganz langsam.
Eine Zeit lang kursierten in diversen Medien Untersuchungen über die unterschiedlichen Gehgeschwindigkeiten in Städten, sozusagen um der ihnen innewohnenden Dynamik auf die Spur zu kommen. Erstaunlicherweise rangierte dabei Wien unter den 10 schnellsten, zusammen mit New York, Kopenhagen, Berlin und anderen. Dieselbe Studie stellte auch eine eindeutige Korrelation zwischen der Größe einer Stadt und der Gehgeschwindigkeit her, also je größer, desto schneller, und einen Zusammenhang mit der Gesundheit ihrer Bürger. Je schneller gegangen wird, desto geringer die Lebenserwartung, aber desto größer auch das subjektive Glücksempfinden. Gemessen und gefragt wurde dabei jeweils auf einer belebten Straße mit breitem Gehsteig ohne Hindernisse. Da kann ich wohl kaum mitgemessen worden sein, und sicher wollte niemand wissen, ob die Leute zu ihrem Vergnügen oder aus anderen Gründen unterwegs waren. Sonst würde ich doch glatt im Namen meiner Stadtverwaltung dazu aufrufen, es mir gleich zu tun. Es spart Pensionszahlungen und bringt glücklichere Bürger. Mein Gehtempo ist, wie gesagt, eher hoch. Allerdings hat auch die jeweilige Route Einfluss auf die Geschwindigkeit. Geht es durch die Innenstadt, werde ich langsamer. Vielleicht, weil es sich hier um die klassischen Flaniermeilen handelt. Vielleicht auch, weil hier vielfach der Autoverkehr fehlt, der ansonsten durch die Suggestion von Geschwindigkeit und Lärm womöglich das Gehtempo verschärft. Im Umkehrschluss gehe ich umso schneller, je weiter ich in die Peripherie vordringe. So zumindest mein subjektives Empfinden. Bewiesen ist das allerdings nicht. Ich wurde noch nie gemessen. Und sollte ich einmal mit meinem Wissen gemessen werden, so werde ich mich, weil ich ein grundsätzlich angepasster Mensch bin, wahrscheinlich gemäß meinen eigenen Vermutungen verhalten und erst wieder nichts erfahren.
Der Tourismus zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er seine Ziele vernichtet, indem er sie findet, wie das Hans-Magnus Enzensberger beschrieben hat. Er erfindet auch ständig neue Formen, mit denen er neue Ziele erschließen kann, um sie dann eben. Eine in den 1990er Jahren eben schon erwähnte, populär gewordene Form des Tourengehens ist das Canyoning. Dabei geht, schwimmt, klettert man einen Canyon, eine Schlucht hinunter. Manche ganz harten machen es auch hinauf. In Gruppen. Genau das, was im Nationalpark Grand Canyon absolut verboten ist. Im Ostertal im Allgäu noch nicht. Und das macht Probleme. Katharina Reichert.
Der Ostertalbach, einer der wenigen Gebirgsbäche im Allgäu, der für Canyoning-Einsteiger geeignet ist. Ein Paradies für Wassersportler, die Natur im Neoprenanzug hautnah erleben wollen. Doch genau diese Wassersportler sind Anliegern und der Gemeinde Bleichach inzwischen ein Dorn im Auge, Bürgermeister Christoph Endres.
Weil wir einfach eine Vielzahl an diese Canyoning-Touren inzwischen im Ostertal-Tobel haben und von der Menge inzwischen einfach eine gewisse, ja schon Beeinträchtigung aus unserer Sicht auch da ist, für den Naturhaushalt wie auch für die gesamte Anliegergesellschaft, weil Wege entstehen, weil manche Sachen mitgenutzt worden sind, ohne Dinge geregelt oder gefragt zu haben.
Tatsache ist, auch am Samstag steigt eine Canyoning-Gruppe nach der anderen in den Tobel. Laut einer Regelung aus dem Jahr 2003 dürfen sie das auch, von Juni bis September. Den insgesamt 8 Grundstückseigentümern der Schlucht sind die Gruppen inzwischen aber zu viele. 2 Anlieger sind bei dem Termin am Samstagnachmittag mit dabei. wollen dem Bayerischen Rundfunk gegenüber allerdings keine Stellungnahme abgeben. Der Bürgermeister soll es erklären.
Bei den Grundstückseigentümern gibt es drei Hauptargumente. Das eine ist, man hat sie nicht gefragt. Das zweite ist insbesondere das Naturerlebnis. Viele der Anlieger sind eigentlich seit Jahrzehnten hier Eigentümer und sagen, dieses Erlebnis vom Ostertobel war früher ganz anders. Und eine dritte Frage für die Eigentümer ist auch die Haftungsfrage.
Für Christoph Ebert von den Canyonauten und Vorstand der Allgäuer Outdoor-Unternehmer vorgeschobene Argumente.
Wenn man Tourismus will, wenn man Outdoor-Tourismus will, und das will das Allgäu, dann muss man damit leben, dass Touristen kommen. Wenn man nicht will, dass Touristen kommen, dann muss man aufhören zu vermieten. Und dann müssen auch die Anwohner, die sich beklagen, aufhören zu vermieten.
Dass durch ihre Touren im Wasser die Natur zerstört werde, lässt er nicht gelten.
Weil wir in diesem Tobel nichts kaputt machen. Man muss immer sehen, Tobel sind von Natur aus Katastrophengebiete. Jedes Hochwasser dreht jeden Stein hier drin um. Und was machen wir beim Canyoning? Wir laufen hindurch.
Dass die Zahl der Canyoning-Gruppen in den letzten Jahren stark angestiegen ist, das ist allen bewusst. Michael Steinberg vom Allgäuer Outdoor-Zentrum.
Der Tobel ist voll. Gerade an einem starken Tag, wie an einem Wochenende, an einem Samstag, da muss man den Konsens finden mit den Grundstückseigentümern, mit der Gemeinde, dass man das so regelt, dass es nicht mehr wird auf jeden Fall.
Für die Grundstückseigentümer gibt es aber wohl nur eine Lösung. Das wird am Samstag unterschwellig klar. Ein Verbot muss her. Das wäre fatal fürs Allgäu als Tourismusdestination und die Outdoor-Branche, so Michael Steinberg.
Mittlerweile habe ich eine Firma mit über 15 Angestellten. Ich habe eine Unterkunft mit 64 Betten. Ich schaffe Arbeitsplätze. Das Canyoning ist ein Teil davon. Und das würde mir sehr wehtun, wenn es heißt, im Allgäu gibt es kein Canyoning mehr.
Professor Jürgen Schmude, Wirtschaftsgeograf und Tourismusforscher in München, noch einmal bei uns. Der Tourist, der vor Ort Einheimischen gegenübersteht, die ihn da nicht sehen wollen, ist der am falschen Ort oder sind die Einheimischen verbohrte Eigenbrötler, wie es eben ein bisschen klang?
Ich würde sagen, weder noch.
Oder beides.
Mhm. Was auf jeden Fall das Problem ist, an dem Beispiel, das wir gerade aus dem Allgäu gehört haben, dass die Zahl einfach zu stark angewachsen ist. Also in diesem Fall würde sich wirklich eine Limitierung anbieten, dass die Interessen von beiden Seiten berücksichtigt werden. Das erreiche ich aber nur, indem sich alle an einen Tisch setzen. Das Beispiel, was wir vorher von Barcelona gehört haben, auch das Ergebnis ist nur durch einen runden Tisch, der vorher organisiert worden ist, erreicht worden.
Ja, also das heißt, hier auch müssten sich alle zusammensetzen. Das heißt, auch der Touristiker, den wir eben gehört hatten, müsste sich mit den Grundstückseigentümern und dem Bürgermeister zusammensetzen.
Richtig, alle, die von diesem Phänomen betroffen sind, in positiver oder negativer Weise, müssten an diesen runden Tisch, das heißt die Gemeinde genauso wie der Veranstalter, aber auch die Anlieger und durchaus auch ein Vertreter des Tourismus, der von extern kommt.
Weil diese Externen dann vielleicht etwas regeln können, was die Menschen vor Ort so nicht geregelt haben, ja offenbar?
Ja, hier ist ganz offensichtlich die Entwicklung aus dem Ruder gelaufen. Das ist diese quantitative Entwicklung, die ich vorher schon mal angesprochen hatte. Es ist einfach auf Masse gesetzt worden. Und die Quittung hat man jetzt. Die Sache ist aus dem Ruder gelaufen und jetzt gibt es die Widerstände gegen den Tourismus.
Also selbst wenn die übrigens unten in dem Geröll nichts kaputt machen können, weil das macht das Hochwasser, wenn es paar Mal jährlich kommt, von selber alles, bringt das wieder durcheinander. Die Zugangswege machen sie natürlich trotzdem kaputt. Da entsteht auch Erosion am Hang und so weiter. Also ganz so einfach ist das nicht zu regeln. Aber der Hauptboom ist ja, wie schon gehört, der Städtetourismus. Und wir haben auch gehört, dass die Städtereisenden ihr Ziel zwar überfüllt finden, sich aber nicht daran stören. Das klingt jetzt nicht nach Entspannung. Vielleicht wollen sich nicht alle daran beteiligen. Was mache ich denn, wenn ich reisen möchte und mich weder an der Überforderung der Besuchten in Sachen Overtourism noch an der Zerstörung der Ziele beteiligen will? Gibt's das?
Ja, ich brauche eine intelligente Planung. Es ist relativ leicht, Informationen zu bekommen, sowohl von einzelnen Einrichtungen als auch von ganzen Destinationen, wie die Besucherströme strukturiert sind. Wir haben sogar einzelne Einrichtungen, wie das Miniaturland in Hamburg, die auf ihrer Website tagesaktuell Echtzeit gesteuert. Also da erfahre ich wirklich, wie sieht es im Augenblick aus, wie sehen die Besucherströme aus, und dann kann ich auf Tagesrandzeiten, auf andere Wochentage, auf andere Jahreszeiten ausweichen, wenn ich mich an diesem Overtourism eben nicht beteiligen will. Und gerade die Städte haben ja den Vorteil, das sind ganz Jahresdestinationen. Ich muss jetzt nicht unbedingt in den Wochen reisen, in denen alle anderen auch da sind.
Aber wenn ich im November nach Venedig reise, merke ich erstmal, wie tot das eigentlich ist.
Klar, aber auch das kann durchaus eine Attraktivität entwickeln. Das Klima in Venedig ist auch im November nicht so schaurig, dass das ich jetzt nach Venedig reisen könnte. Und ich kann dort unter Umständen ein wesentlich authentischeres Venedig erleben als im August.
Ja, ich wollte da jetzt niemanden draufbringen, weil ich das nämlich immer so mache, wenn ich mal dahin will. Wie reise ich, um darauf zurückzukommen, dass es ja auch um das Reisen selber gehen könnte, nicht nur ums Ankommen. Die meisten Urlauber versuchen ja, den Zwischenraum zwischen Abreiseort und Ankunftsort möglichst schnell zu überwinden. Ist das eigentlich angemessen?
Diese Entwicklung können wir damit erklären, dass gerade in Deutschland die Menschen immer öfter, aber immer kürzer reisen.
Ja.
Während unsere Eltern- und Großelterngeneration noch den klassischen Sommerurlaub mit 3 bis 4 Wochen hatten, mit dem Ziel, sich zu erholen, ist die Haupturlaubsreise heute auf 10 bis 12 Tage geschrumpft im Schnitt. Ja, dafür ist die Zweit- und Drittreise Standard geworden. Und wenn ich dann nur ein Wochenende Zeit habe, um den Städtetrip nach Mailand, nach Rom oder nach Paris zu machen, dann versuche ich natürlich, die Anreise Zeit möglichst zu minimieren.
Also ist es aber nicht genau das, was den Städten mit dieser Art von Reisen gerade die Probleme macht?
Ja, natürlich, das macht die Probleme. Und wir sollten uns als Reiseindividuen wirklich fragen, macht das Sinn, was wir da machen, weil wir setzen uns ja da wirklich auch unter Stress. Und ist es nicht vielleicht sinnvoller, für 5 Tage nach Paris zu fahren und dafür auf die Dritt- oder Viertreise zu verzichten?
Also das würden Sie raten sozusagen. Würden wir damit den Destinationen helfen, wie es immer so schön heißt?
Ja, weil die Destinationen sind ja durchaus interessiert, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer zu verlängern. Sie würden mit weniger Touristen durch die verlängerte Aufenthaltsdauer die gleichen Umsätze generieren können.
Und da würde ich vielleicht dann auch weniger Plakate vorfinden, auf denen steht Tourist, geh nach Hause.
Genau.
Professor Jürgen Schmude, Wirtschaftsgeograf und Tourismusforscher an der LMU in München. Recht herzlichen Dank. Und wenn Sie dann demnächst on the road again sind, dann schonen Sie Ihr Ziel. Abgelaufen. Die Grenzen des Massentourismus, das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Den gibt es natürlich wieder hier, aber Sie können uns in der Zwischenzeit, wenn Sie was versäumt haben, auch nachhören unter www.hr2.de oder bei der ARD Audio App. Da sind wir der Tag von HR2. Das Original. Tschüss.